Die Schweiz ist, Sie werden es dann vielleicht nachher auch noch hören, seit 2002 Mitglied in der UNO. Und sie hat sich für den Einsatz als nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat beworben, wo sie seit 2023 und noch bis Ende diesen Jahres im Einsatz hat. Wir haben aber bei uns im Team und auch sonst in Gesprächen mit Leuten festgestellt, dass viele eigentlich gar nicht wissen, was dieser Sicherheitsrat ist, was die Schweiz dort tut, was ihre Möglichkeiten sind, sich dort einzubringen, wie man sich dort einbringt, wie diese Verhandlungen dort geführt werden. Und das war für uns klar, dass wir entsprechend einen Abend zu diesem Thema machen möchten. Es freut mich sehr, dass ich nachher als erstes Flavio Milan das Wort erteilen darf für ein Referat. Er ist Chef der UNO-Koordination des EDA. Und im Anschluss an sein Referat begrüße ich dann ebenfalls auf der Bühne Andrea Puricelli. Sie ist Vorstandsmitglied der Gesellschaft Schweiz UNO und wird dann gemeinsam mit Flavio Milan ein Gespräch führen. Aber nun freut es mich wirklich sehr, darf ich das Wort an Flavio Milan erteilen.
Demokratie.
Freut mich sehr, hier zu sein, und ich danke auch allen sehr, die hier mitgeholfen haben, die verschiedenen Organisationen, die hinter diesem Anlass stehen. Für uns immer eine super Gelegenheit, solche Anlässe, um etwas mehr über unseren Alltag zu erzählen, wie wir uns da drüben, nicht sehr weit Luftlinie, einsetzen für die Schweizer Außenpolitik. Und im Spezifischen eben zum Thema heute im UNO-Sicherheitsrat, wo die Schweiz, wie es erwähnt wurde, seit jetzt gut einem Jahr dabei ist, noch für weitere 7 Monate gut. Das ist das allererste Mal, dass die Schweiz im Sicherheitsrat mitmacht. Es war ein ziemlich großer Schritt. Ich komme noch auf die Entstehungsgeschichte zu sprechen. Die Schweiz ist ja ein relativ junges Mitglied in der UNO als Vollmitglied. Die Schweiz hat aber eine lange Tradition in der UNO, für die UNO, auch als Sitzstaat, als Gaststaat schon des Völkerbundes in Genf und des europäischen Hauptsitzes der UNO. Und so war das eigentlich ein logischer Schritt dann auch im Gefolge unseres Beitritts als Vollmitglied, weil Mitglied im Sicherheitsrat darf man erst werden und kann man erst werden, wenn man auch Vollmitglied ist. Und vorher war die Schweiz ja lange Jahre Beobachter der UNO und da war das noch nicht möglich. Ich habe grob jetzt mein Referat in 5 Teile aufgebaut oder 4 Teile und freue mich insbesondere dann auf die Diskussion am Schluss. Ich würde zunächst ein paar Worte sagen dazu, was der Sicherheitsrat überhaupt ist, was wir dort tun möchten. Dann würde ich einen Rückblick machen auf das erste Jahr, auf unsere bisherigen Erfahrungen und dann noch, was wir weiter vorhaben für den Rest unseres 2-jährigen Mandats. Der UNO-Sicherheitsrat ist eines der 5 Hauptorgane der UNO. Es gibt auch noch die Generalversammlung. Dort ist jedes Land Mitglied, 193 Länder. Das ist so ein bisschen wie unser Parlament. Die UNO-Generalversammlung, die deckt das ganze Themenspektrum ab, von Wirtschaftsfragen, sozialen Fragen, Menschenrechte, humanitäre, juristische Fragen. Der Sicherheitsrat hat ein klar definiertes Mandat. Er ist das Hauptorgan der UNO, das sich um internationalen Frieden und Sicherheit kümmert. Zur Ausübung dieser Rolle des Sicherheitsrats bestehen gemäß der UNO-Charta, das ist eigentlich die Verfassung der UNO, der alle Länder zugestimmt haben, die der UNO beigetreten sind. Gemäß UNO-Charta hat er ein ganzes Set von Instrumenten zur Verfügung. Das sind auch präventive Maßnahmen zunächst. Es geht um die Verhinderung des Ausbruchs oder der Eskalation von Konflikten. Also er kann beispielsweise juristische Gutachten anordnen zu Konflikten, er kann Mediation anordnen, er kann die verschiedenen Konfliktparteien oder wo sich ein Konflikt abzeichnet zur Mäßigung auffordern, und der Sicherheitsrat kann dann, wenn der Konflikt schon eskaliert ist, hat er andere Instrumente, und das ist vielleicht das bekannteste, der UNO-Sicherheitsrat ist das einzige Organ in der UNO, das bindende Beschlüsse treffen kann, die dann für die ganze Mitgliedschaft der UNO, für alle Länder gelten. Also beispielsweise könnte der Sicherheitsrat, er tut dies sehr selten, aber er kann Sanktionen anordnen, wenn irgendwo ein Rechtsbruch stattgefunden hat. Im Moment gibt es 11 Sanktionsregimes, 11 Länder stehen unter UNO-Sanktionen. Was man jeweils so hört in der Presse auch, die Beschlüsse des Sicherheitsrats, die bekanntesten, das sind die sogenannten Resolutionen, das sind Texte, eine Seite bis zu 10 Seiten, meistens relativ kurz, wo eben die, es gibt immer zwei Teile, also der Kontext wird beschrieben, und dann gibt es operationelle Paragraphen, so nennt man das, dort wird dann eben beschlossen, was der Sicherheitsrat eben zu einer Situation sagt oder eben anordnet. Das Besondere am Sicherheitsrat auch, und ich komme gleich zur Zusammensetzung, es gibt eben 5 ständige Mitglieder im Sicherheitsrat und 10 nicht ständige. Und die 5 ständigen Mitglieder, das sind die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg, als die UNO gegründet wurde, die besitzen ein Vetorecht, also die können alleine die Beschlüsse verhindern, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind. Sonst braucht es unter diesen 15 Ratsmitgliedern, braucht es ein qualifiziertes Mehr von 9 Ländern, die eine Resolution eben unterstützen, damit sie verabschiedet ist, plus die Abwesenheit eines Vetos. Mit was befasst sich der Sicherheitsrat? Eben internationale Sicherheit, Friedensfragen. Er befasst sich im Moment mit rund 50 Ländersituationen, die er regelmäßig diskutiert. Das sind eigentlich alle bekannten Krisenherde, die wir auch kennen aus den Medien, sei es im Nahen Osten, sei es in Afrika. 2/3 der Situationen, die der Sicherheitsrat diskutiert, befinden sich in Afrika, aber eigentlich auch in anderen, allen Weltregionen. Afghanistan ist oft ein Thema, dann beispielsweise Nordkorea, auch auf dem amerikanischen Kontinenten, Haiti, Kolumbien, aber auch näher bei uns, Ukraine. Das ist eigentlich das am meisten diskutierte Dossier im Sicherheitsrat. Letztes Jahr hatten wir 50 Sitzungen allein zur Ukraine. Und Bosnien, Herzegowina ist ein Thema regelmäßig, Kosovo, das sind so die Kontexte, die näher bei uns sind. Ich würde sagen, 2/3, 3/4 der Sitzungen sind zu diesen geografischen Dossiers, und der Rest der Sitzungen, dort geht es um thematische Fragen im Bereich Frieden und Sicherheit, und ich habe, glaube ich, noch ein Slide mit ein paar Beispielen dazu. Insgesamt eben der Sicherheitsrat, er tagt ständig in New York, hat jeden Tag etwa 3 bis 4 Sitzungen, also insgesamt letztes Jahr, wir haben es zusammengezählt, waren es 800 Sitzungen zu eben all diesen Themen. Hier noch eine Visualisierung der Kontexte, die regelmäßig diskutiert werden im Sicherheitsrat, aber es kann jederzeit auch, wenn irgendwo eine Krise sonst ausbricht, kann der Sicherheitsrat jede andere Ländersituation nach seinem Gutdünken auch besprechen. Die Themen, das ist jetzt vielleicht etwas klein, aber en gros sind es Themen, die dann eben transversal in den verschiedenen Länderkontexten auch wichtig sind, wie beispielsweise der Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten, die Einhaltung des Völkerrechts, des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten. Ein anderes Thema, das in verschiedenen Regionen wichtig ist, ist die Terrorismusbekämpfung, aber dann auch thematische Aspekte wie der Link zwischen der Klimaerwärmung und Frieden und Sicherheit, weil man festgestellt hat, dass wenn sich das Klima erwärmt, beispielsweise in Subsahara-Afrika, wenn die Dürren zunehmen, gibt es Druck auf die Ressourcen, das führt auch zu Konflikten und dass man diesen dort auch an den Ursachen arbeitet. Jetzt, wie setzt sich der Sicherheitsrat zusammen? Ich habe schon erwähnt, 10 nichtständige Mitglieder, die werden gewählt für jeweils 2 Jahre durch die Generalversammlung. Und die 5 ständigen Mitglieder, die haben das Privileg, immer drin zu sitzen und müssen nicht gewählt werden und haben zusätzlich noch das Vetorecht. Das ist eine nicht sehr demokratisch, also diese 5, die haben wirklich mehr Rechte, das ist so. Die 10, die sind aber trotzdem wichtig, weil ohne die Stimmen der nichtständigen Mitglieder kann kein Beschluss verabschiedet werden, weil es eben 9 Stimmen braucht. Die 10 Sitze für nichtständige Ratsmitglieder, die sind geografisch verteilt. Für unsere Region Westeuropa und westliche Länder stehen immer 2 Sitze von diesen 10 zur Verfügung und wir sitzen zusammen jetzt drin. Malta als zweites Land aus unserer Region. Daneben ist beispielsweise noch Ecuador, Mosambik, Algerien, Sierra Leone, Slowenien, Korea. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, aber es ist wirklich bunt durchmischt. Große Staaten, kleine Staaten, Staaten ganz weit weg, Staaten in der Nähe von uns, ähnlich gesinnte Staaten wie die Schweiz, andere mit ganz anderem Mindset. Es ist ein Abbild der internationalen Gemeinschaft. Jetzt, wieso ist das relevant für uns und warum haben wir uns überhaupt beworben? In unserer Verfassung steht, dass sich die Schweiz für das friedliche Zusammenleben der Völker einsetzt und es ist auch seit vielen Jahren ein Schwerpunkt unserer Außenpolitik, die Friedensförderung. Also war der Bundesrat der Auffassung, dass es dort einen Match gibt, oder? Wenn wir uns für Frieden und Sicherheit einsetzen wollen, dann sollten wir das eben auch von Zeit zu Zeit tun. Jetzt machen wir es das erste Mal in jenem Gremium, das das wichtigste Gremium in diesen Fragen ist. Man kann dadurch auch mitbestimmen, statt nur umsetzen, weil die Beschlüsse des Sicherheitsrats, beispielsweise im Sanktionsbereich, die sind ja sowieso, die gelten für alle, die müssen wir auch umsetzen. Und so können wir uns eben beispielsweise dafür einsetzen, dass die Sanktionen in ihrer Art und Weise auch verbessert werden, dass sie wirklich die man im Visier hat, dass sie die treffen und nicht die Zivilbevölkerung als Ganzes und solche Dinge. Also wir möchten das von innen her anpacken. Es ist auch ein Weg der Vernetzung, wenn man zu den 15 Ländern zählt, wird man interessant für den Rest der Welt. Wir merken das jetzt auch seit 2 Jahren. Die Türen stehen offen, alle haben ein Interesse daran, ihre Sicht mit uns zu teilen. Als Beispiel ganz am Anfang, im Januar vom letzten Jahr, hat Außenminister Cassis ein Treffen angefragt. Er wollte den US-Außenminister treffen. Normalerweise kann es mehrere Monate dauern oder Jahre, bis man dann ein Rendezvous kriegt als kleineres Land. Das hat innerhalb von einem Tag geklappt damals. Also es zeigt, dass man in dem Sinn ein bisschen in einer anderen Liga mitspielt und interessant wird. Und das sind dann auch eben Gelegenheiten, um auch andere Dossiers, die einem wichtig sind, dort einzubringen. Jetzt hier noch ganz kurz die Geschichte unserer Mitgliedschaft. Das war ein langer Prozess. Das erste Mal hat, glaube ich, Bundesrätin Micheline Calmiquet das Ganze aufgegriffen, 2007, 2008, dann längere Diskussionen im Bundesrat, im Parlament, der Bundesratsbeschluss 2011 nach Konsultation der außenpolitischen Kommissionen beider Räte, die beide das Vorhaben auch unterstützt haben, wurde die Kandidatur eingereicht, 10 Jahre im Voraus vor der Wahl. Und in den Jahren dazwischen hat man sich vorbereitet. Es gab auch immer wieder Diskussionen im Parlament, aber es war immer, ich glaube 3-4 Mal gab es Vorstöße, um das Vorhaben zu stoppen. Aber jedes Mal hat das Parlament mit einer recht soliden Mehrheit die Kandidatur unterstützt. 2022 so dann die Wahl in den Sicherheitsrat Und die Wahl war sehr gut. Wir waren das am besten gewählte Land von den fünf, die 2022 zur Wahl standen. 187 von 190 Ländern haben die Schweiz auf den Wahlzettel gesetzt. Das zeigt auch das Vertrauen, das man uns entgegengebracht hat und dass man der Meinung war, dass die Schweiz hier das auch diese Rolle einnehmen kann. Jetzt, was haben wir uns vorgenommen für diese zwei Jahre? Das waren vier Prioritäten, die auch vom Bundesrat abgesegnet wurden und auch mit dem Parlament konsultiert wurden. Das sind jetzt thematische Prioritäten. Wir haben bewusst darauf verzichtet, nicht einzelne Krisenherde, also geografische Agendapunkte in den Vordergrund zu heben. Wir wollen uns überall einbringen, aber wir wollen gewisse Themen besonders den Fokus drauf legen. Die erste Priorität ist ein nachhaltiger Frieden. Also das heißt, wir setzen uns ein auch für die Prävention und dann, wenn der Konflikt ausgebrochen ist, dass er nicht weiter eskaliert, dass im Konfliktzyklus neue Eskalationen vermieden werden, also für einen längerfristigen Friedensprozess. Das ist etwas, das wir auch außerhalb des Rats in unserer Arbeit in der Friedensförderung tun. Dann ganz wichtig, die Zivilbevölkerung schützen, auch das ein klassisches Thema unserer Außenpolitik als Depositarstaat, der Genfer Konventionen, als Sitz des IKRK ist das etwas, wo wir uns schon seit vielen Jahren einsetzen und im Sicherheitsrat, da ist es da, wo es dann eigentlich um die Wurst geht, wie kann das umgesetzt werden und deswegen ist das eine unserer Prioritäten. Dann die Frage des Links zwischen Klima und Sicherheit, ich habe es vorhin schon angesprochen und die vierte Priorität, das ist mehr ein Prozessaspekt. Der Sicherheitsrat, der funktioniert nach ziemlich archaischen Regeln, die vor 70, 80 Jahren damals gesetzt wurden. Es ist auch vieles gewohnheitsrechtlich, aber es ist nicht sehr transparent. Es funktioniert auch nicht besonders gut und wir wollen da von innen heraus versuchen, ein bisschen das aufzumischen und zu verbessern. Alles nur in einen bescheidenen Schritten möglich, aber wenn es niemand versucht, dann passiert auch nichts. Voilà. Im Sicherheitsrat gibt es auch eine Art Rollenverteilung unter diesen 15 Mitgliedern. In jedem Dossier hat normalerweise die Federführung, man spricht von Penholdern, und in anderen Dossiers gibt es wie einen Vorsitz und die Schweiz hat auch eben gewisse dieser Rollen übernommen, wo wir eben auch dachten, wir haben eine besondere Expertise, also beispielsweise wir haben diese Federführung zum Dossier Sahel, Subsahara-Afrika, wo die Schweiz in der Friedensförderung und in der Entwicklungszusammenarbeit seit vielen Jahren tätig ist. Wir sind auch Vorsitzende des Nordkorea-Sanktionskomitees. Dort ist die Schweiz also auch seit sehr vielen Jahren Teil der neutralen Beobachtungskommission, die den Grenzübergang sichert. Ich zähle jetzt diese Rollen nicht alle auf, aber sie zeigen eben auch die Schwerpunkte, die wir setzen möchten. Auch eine Besonderheit des Sicherheitsrats unter diesen 15 Ratsmitgliedern rotiert jeden Monat der Vorsitz. Also jedes dieser 15 Länder übernimmt alphabetisch einmal für einen Monat den Vorsitz und das ist reiner Zufall, wo man im Alphabet sitzt und uns hat es jetzt getroffen, im letzten Mai hatten wir für einen Monat den Vorsitz und wir kriegen noch einmal den Vorsitz im Oktober jetzt in diesem Jahr und das ist, eigentlich ist man dort so ein bisschen wie der Vorsitzende in einem sonstigen politischen Gremium. Man hat nicht viele Zusatzrechte, man muss die Diskussionen leiten, man kann die Agenda gestalten und das ist eigentlich das Wichtigste dort, dass man die Agenda setzt und man kann dort dann auch von diesen Themen eigene Diskussionen, die einem wichtig sind, auf die Agenda setzen. Und das haben wir letztes Jahr getan und werden wir auch dieses Jahr im Oktober dann wieder versuchen. Es sind auch Momente, die sich eignen, auch für die Kommunikation. Wir haben dann dafür gesorgt, dass unser Bundespräsident vom letzten Jahr, Bundespräsident Berse, aber auch unser Außenminister Herr Cassis in New York Sitzungen geleitet hat, um zu zeigen, dass uns das wichtige Themen sind. Jetzt das letzte Jahr war nicht das einfachste Jahr. Sie haben das alle mitgekriegt aus den Medien. Es war ja schon eine ziemlich angespannte Weltlage zwischen den Großmächten, bevor wir in den Sicherheitsrat eingetreten sind, im Gefolge des Kriegs in der Ukraine seit 22. Dann im letzten Jahr hat es unter anderem im April, Mai kam es zum Kriegsausbruch im Sudan. Da hat es aktuell 8 Millionen Vertriebene. Innerhalb kürzester Zeit, im Sommer dann in Bergkarabach ist ein Krieg ausgebrochen. Und Sie wissen es alle, ab dem 7. Oktober kam noch die Krise im Nahen Osten dazu. All das spiegelt sich dann sofort auf der Agenda des Sicherheitsrats wieder, weil dann sofort Sitzungen auch zu all dem einberufen werden. Genau, etwas, das man oft hört, und das stimmt, zumindest zu einem Teil, ist der Sicherheitsrat blockiert, ja, blockiert, aber eigentlich nur in bestimmten Dossiers. Ich habe es erwähnt, zur Ukraine hat der Sicherheitsrat im letzten Jahr 50 Sitzungen abgehalten, aber er konnte keinen einzigen Beschluss fassen. Warum? Wegen dem Veto Russlands, oder die haben alles blockiert, was die Ukraine betraf. Jetzt im Nahen Osten, seit dem 7. Oktober gab es 11 Vorschläge oder Vorstöße, um Resolutionen zu Nahost zu verabschieden. 11 verschiedene Resolutionen wurden vorgelegt. Es gab davon nur 3 wurden verabschiedet. Die anderen wurden von den USA mit ihrem Veto belegt, aber auch zum Teil von Russland in der Gegenrichtung. Also gewisse Dossiers, dort ist es sehr schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, dass der Sicherheitsrat handlungsfähig ist. Aber gleichzeitig, das sieht man hier bei diesem Graph, der Sicherheitsrat hat letztes Jahr 50 Resolutionen verabschiedet zu anderen Kontexten, die vielleicht ein bisschen weniger in den Medien sind, aber es trotzdem eben sehr wichtig ist, dass beispielsweise Friedenstruppen der UNO, Blauhelmtruppen vor Ort sind im Kongo, in Kolumbien hat der Sicherheitsrat eine wichtige Rolle für den dortigen Friedensprozess und an ganz vielen anderen Orten der Welt. Das ist eine ähnliche Grafik, was man hier sieht. Das Schwarze sind die Vetos und das Gelbe sind Resolutionen, die nicht verabschiedet werden konnten, weil sie das Quorum nicht erreichten. Und da sieht man schon eine Zunahme in den letzten Jahren jetzt aufgrund der angespannten Weltlage. Aber insgesamt immer noch, das andere sind, die Grünen sind die einstimmig verabschiedeten Resolutionen und das Blaue sind verabschiedete Resolutionen, aber wo es 1 oder 2 oder 3 Gegenstimmen gab oder Enthaltungen. Jetzt, wie ist uns das jetzt gelungen in der Zeit bisher? Eben via diese verschiedenen Rollen konnten wir Einfluss nehmen auf die Gespräche im Sicherheitsrat, auf die Entscheide des Sicherheitsrats, auch auf die Verhandlungen der verschiedenen Resolutionen. Das war ganz wichtig. Also ich nehme hier ein Beispiel. Eben für uns wichtig natürlich das Völkerrecht. Das ist nicht für alle anderen 14 Länder im Sicherheitsrat gleichermaßen wichtig. Aber es ist wichtig, dass jemand die Texte prüft und dann schaut, dass man eben diese völkerrechtlichen Aspekte wirklich im Text drin hat, auf die man sich dann in Zukunft auch wieder bezieht. Wir haben auch Einfluss auf die Agenda nehmen können. Wir haben verschiedene Sitzungen zu unseren Schwerpunktthemen beantragt und eben, das meine ich mit Spin-off-Effekte, also wir haben dann unseren besseren Zugang auch für andere Themen ausnutzen können. Was möchten wir für den Rest jetzt noch? Was haben wir noch vor für die letzten paar Monate? Wir haben uns noch einiges vorgenommen. Wir wollen die Zeit wirklich nutzen in all diesen 4 prioritären Themenbereichen. Auch hier, ich nehme ein aktuelles Beispiel, greife ich vielleicht heraus zur Frage des Schutzes der Zivilbevölkerung. Im Moment wird in New York eine Resolution verhandelt, ist noch in Verhandlung, die Schweiz eingebracht hat. Vor dem Hintergrund, dass in den letzten Monaten in ganz vielen dieser Konflikte die auf der Agenda des Sicherheitsrats sind, haben wir festgestellt, dass die humanitären Akteure, also das IKRK, aber auch die UNO selber, aber auch zum Teil lokale NGOs, die die Zivilbevölkerung unterstützen, sind selber zur Zielscheibe geworden von Angriffen in bewaffneten Konflikten. Und dort, sieht man ja täglich auch in den Medien, im Sudan, gerade letzte Woche mehrere IKRK-Mitarbeiter ums Leben gekommen. Im Nahen Osten sieht man es auch, aber auch in anderen, weniger mediatisierten Kontexten. Und das Ziel dieser Resolution, die die Schweiz eingebracht hat, ist, in Erinnerung zu rufen, dass gemäß Völkerrecht humanitäre Akteure geschützt sind und dass beide Kriegsparteien oder die Akteure in bewaffneten Konflikten das zu respektieren haben. Und diese Resolution, die bringt eigentlich nichts Neues an sich, aber die soll das in Erinnerung rufen und ist das ein politisches Signal. Und da hoffen wir, dass wir in den nächsten Wochen, werden Sie vielleicht, ich hoffe es, dann in der Zeitung lesen können, dass diese Resolution verabschiedet wurde. Voilà, ich glaube, ich habe die Viertelstunde schon etwas strapaziert, die mir zur Verfügung steht, und belasse es fürs Erste hier. Merci vielmals.
Wir freuen uns immer, wenn wir an solchen Anlässen sind und begleitet werden von so super Referaten, weil das auch unsere Aufgabe ist oder unser Ziel, die UNO in der Schweiz zu verbreiten, aber auch die Schweiz in der UNO. Und das versuchen wir nicht nur heute, sondern oftmals auch in Schulen, in Unis und an weiteren Anlässen. Ich habe noch einige Fragen, die ich gerne stellen würde, und freue mich und bin dann auch gespannt auf Ihre Fragen am Schluss der Veranstaltung. Du hast schon ein bisschen vorgegriffen, aber vielleicht gibt es da doch noch ein wenig Details dazu. Was hat sich die Schweiz zu Beginn ihres Einsitzes für konkrete Ziele gesetzt? Also mal abgesehen von diesen Schwerpunkten. Was waren da die Gedanken?
Ich würde sagen, der Grundgedanke war, dass wir einen glaubwürdigen Einsitz im Sicherheitsrat hinkriegen, dass wir uns gut vorbereiten natürlich und dann auch die Dinge umsetzen mit diesem zusätzlichen Vektor, den wir während diesen 2 Jahren haben. Also wir haben uns eigentlich nicht vorgenommen, viel Neues zu tun, aber das zu tun, was wir sonst auch machen in unserer Außenpolitik, eben Friedensförderung, Einsatz fürs Völkerrecht, humanitäre Völkerrecht, für bestimmte Themen, dass wir das eben auch im Sicherheitsrat tun können.
Ja. Und mussten gewisse Ziele oder Vorstellungen vielleicht angepasst werden während dieser Zeit? Es kann ja sein, aufgrund der sich wechselnden politischen Lage beispielsweise, oder weil man vielleicht ganz andere Vorstellungen hatte am Anfang.
Ich würde sagen, dieser Rahmen mit diesen 4 Prioritäten, der hat sich sehr bewährt. Das war auch ein längerer Prozess, wo wir dann auf diese gekommen sind. Es zeigt sich natürlich, dass einige schwieriger sind als andere. Es zeigt sich auch, dass in verschiedenen Ländersituationen, dass sich dort einiges bewegt und neue Herausforderungen dazukommen. Ich glaube, dort war eher, oder, dass wir halt die Dinge nicht alles, wir haben viel geplant, aber alles konnten wir nicht vorhersehen. Und das haben uns auch unsere Vorgänger im Sicherheitsrat gesagt und gewarnt, oder, dass wir während unseres Einsatzes dann eben solche Situationen erleben werden, wie wir das jetzt eben getan haben, Sudan, Bergkarabach, Nahost, wo man dann rasch reagieren muss. Ja.
Also das ist so wie im normalen Leben, nenne ich es jetzt, dass man die Vorgänger schon mal fragt, hey, wie war denn das? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht und so informell sogar. Okay, Naja, du hast erwähnt eben die Friedensförderung, der Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten, die Verbindung von Klimawandel und Sicherheit und die Stärkung der Effizienz im Rat. Du hast bereits die Ambitionen, die noch zu tun sind, erwähnt. Was ist in der Vergangenheit jetzt in den, naja, beinahe anderthalb Jahren bald konkret schon passiert? Hast du da Beispiele?
Ja, also beispielsweise beim Agenda Setting, also beim Einbringen neuer Themen, da haben wir beispielsweise dafür gesorgt, dass jetzt in diesem Bereich Klima und Sicherheit das erste Mal, dass der Sicherheitsrat auch den Link jetzt zwischen der Wasserversorgung und die ist ja auch abhängig vom Klimawandel, von der Wasserversorgung in bewaffneten Konflikten unter die Lupe genommen hat. Das war in verschiedenen, also zum Beispiel in Syrien ein großes Thema, wo dann eben auch Staudämme Ziele von bewaffneten Konflikten wurden, auch in der Ukraine letztes Jahr, dass wir dort eben neue Themen auf die Agenda gebracht haben. Auch in ein anderes Beispiel zu dieser Priorität, Klimasicherheit, das sind teilweise, das tönt jetzt vielleicht nicht nach etwas Großartigem, aber der Sicherheitsrat letztlich, der arbeitet mit Texten, der verabschiedet Resolutionen, wo Dinge drinstehen, die dann teilweise umgesetzt werden, teilweise auch nicht, aber es ist wichtig, dass die Texte eben gut sind. Und ich habe das erwähnt von den völkerrechtlichen Aspekten, aber eben auch im Bereich Klima und Sicherheit. Das ist ein Zusammenhang, den beispielsweise China und Russland, aber auch einige andere Länder, die stellen das in Abrede. Die sagen, es gibt hier keinen Link zwischen dem. Und die versuchen dann auch eben, dass in den Texten des Sicherheitsrats, in den Resolutionen nichts dazu drinsteht. Aber wir haben es durch Überzeugungsarbeit geschafft, indem wir auch mit den betroffenen Ländern gesprochen haben. Für die ist es natürlich evident und das sind dann auch Fürsprecher für dieses Anliegen. Mit denen haben wir eng zusammengearbeitet und konnten sicherstellen, dass in letztes Jahr in fünf neuen Resolutionen eben dieser Link zwischen Klima und Sicherheit erwähnt wird und das gibt dann auch wieder einen Anknüpfungspunkt für das UNO-System, für die auch für nichtstaatliche Akteure, wenn es drinsteht oder in den Texten, dass das wichtig ist, dass man sich damit befassen muss, oder?
Du hast es gerade jetzt ein bisschen erwähnt, das nimmt mich extrem wunder, wie das so im Alltag abläuft. Also, du sagtest Texte und auf die Agenda setzen. Wie kann sich die Schweiz praktisch einbringen in die Debatten? Also, kann sie kommen und sagen, ja, jetzt möchte ich das gerne besprechen? Nein, auf die Agenda setzen oder so? Gibt es da Motionen? Das ist mir ein bekanntes Wort. Oder wie läuft das ab?
Es läuft, einiges läuft formell ab und vieles informell, also mit dem hiesigen Politbetrieb auch vergleichbar. Also um beispielsweise ein Thema auf die Agenda zu setzen, das kann man einfacher, wenn man die Präsidentschaft hat, aber in 11 von 12 Monaten hat man sie nicht und dann muss man eben hinter den Kulissen mit dem aktuellen Präsidenten diskutieren und dann vielleicht noch mit anderen Mitgliedern und sagen, uns ist das wichtig, können wir dieses Thema, können wir dazu eine Sitzung machen. Ein anderer Vektor, eben auch, das ist unser tägliches Brot eigentlich, oder für all diese 800 Sitzungen, die es jetzt im letzten Jahr gab, benötigt unser verlängerter Arm, also unsere Vertretung in New York, die schweizerische Botschaft bei der UNO in New York, benötigt das Rohmaterial von uns, damit sie wissen, was sie dort einbringen sollen. Und wir, im Jargon heißt das, wir versorgen sie mit Instruktionen, was sie zu tun haben, was sie zu sagen haben. Und das heißt ganz konkret, dass wir hier in Bern für all diese 800 Sitzungen wir haben so eine elektronische Plattform, auch gab es eben eine Instruktion an unsere Mission in New York, wo dann auch eigentlich das konkrete Statement, das gehalten wird durch die Schweiz, drin vorbereitet wurde. Und unsere Rolle hier in Bern ist, dass wir die verschiedenen Akteure in der Bundesverwaltung, das ist nicht nur das EDA, auch das VBS wirkt mit und andere Departemente, dass sich alle einbringen können und dass alle einverstanden sind mit der Schweizer Position, die wir in diesen verschiedenen Sitzungen vertreten und die wir dann auch eben bei Abstimmungen, auch dort gibt es eine Instruktion, dass also nicht einfach die Mission in New York, die nach Gutdünken die Hand hebt bei der Abstimmung, da ist immer eine ganze Arbeit dahinter. Und das ist unser tägliches Brot.
Genau. Dann hast du mir das eigentlich schon vorweggenommen, weil das hat mich interessiert, wie das innenpolitisch da bei uns in der Schweiz funktioniert. Gibt es da noch weiteres dazu zu sagen? Wer ist sonst noch involviert, das, was noch spannend ist? Oder war das schon eigentlich so ein Big Picture für uns?
Nein, vielleicht was speziell ist im Sicherheitsrat, auch weil wir jetzt das erste Mal machen. Also das Grundprinzip ist eigentlich immer das gleiche bei der Schweiz in der UNO, sei es in der UNO-Generalversammlung, wo wir ja ständig Mitglied sind, aber auch in anderen Organen der UNO, eben diese Instruktionen und die Vorbereitung der Positionen hier in Bern. Das ist immer gleich. Was wir beim Sicherheitsrat extra gemacht haben, ist, wir haben uns im Vorfeld überlegt, in welchen Fällen von diesen 800 Sitzungen oder 50 Abstimmungen zu Resolutionen ist es nötig, dass sich die obere politische Ebene bei uns damit beschäftigt? Also ergo, mit welchen Geschäften gehen wir beispielsweise zu unserem Departementschef und mit welchen Geschäften wird der Departementschef vom ETA das Geschäft auch in den Gesamtbundesrat tragen zur Absicherung und zur Abstützung des Entscheids? Und das ist eben bei Routinegeschäften und vieles ist auch im Sicherheitsrat Routine, macht es wenig Sinn, dass man damit 800 Mal den Gesamtbundesrat damit beschäftigt. Hingegen haben wir eben festgelegt, die verschiedenen Fälle, wo wir eben damit mit diesen Geschäften in den Bundesrat gehen würden und auch, wie wir das machen würden, weil das muss sehr schnell passieren, weil der Sicherheitsrat eben sehr rasch reagiert und schnell Sitzungen einberuft. Und wir haben beispielsweise gesagt, sollte der Sicherheitsrat eine neue Resolution beschließen, wo ein neues Sanktionsregime beschlossen wird, dann würden wir mit diesem Geschäft in den Bundesrat gehen. Und wir haben auch gesagt, wenn der Sicherheitsrat eine neue Friedensmission oder eine friedenserzwingende Mission einsetzen würde, wie beispielsweise, wir hatten das Beispiel im Kopf 2011 in Libyen, als der Sicherheitsrat beschlossen hat, dass dort ein Mandat gegeben wurde, um in Libyen einzugreifen. In so einem Fall würden wir auch in den Gesamtbundesrat gehen. Jetzt, wir haben das dann konkret dann durchgespielt letztes Jahr im Fall von Haiti, wo die Lage, wie Sie vielleicht auch mitbekommen haben, extrem schlecht ist, oder die Banden in Haiti, die haben das Land im Griff, die Situation der Zivilbevölkerung ist ganz, ganz düster und der Sicherheitsrat hat angesichts dieser Situation kam das Vorhaben auf den Tisch, dass der Sicherheitsrat ein Mandat gibt zur Unterstützung der Polizeitruppen in Haiti. Also nicht eine militärische Mission, aber eine bewaffnete Mission zur Unterstützung der Polizei in Haiti. Und das war eben jetzt ein Beispiel für eine solche Mission, die neu war und wo es eigentlich eine Durchsetzungsmaßnahme beinhaltete. Und damit sind wir dann mit diesem Geschäft in den Bundesrat gegangen. Kleine Klammer noch, ist das Politforum auch, wir haben auch festgelegt, extra mit einem Bericht, schon im Vorfeld des Einsitzes, in welchen Fällen wir nicht nur in den Bundesrat gehen würden, sondern wo wir auch noch die außenpolitischen Kommissionen einbeziehen würden.
Ja, mit Einbezug der Zivilbevölkerung ist irgendwie schwierig, oder? Oder zumindest ja. Das Hören der Zivilbevölkerung vielleicht.
Also das ist uns natürlich auch wirklich wichtig, weil wir in der Schweiz das Glück haben, dass wir eine sehr aktive und reichhaltige Zivilgesellschaft aufweisen und auch Wissenschaft, die sehr interessiert ist an dem, was im Sicherheitsrat geschieht. Und wir haben in diesem Kontext einen strukturierten Dialog bereits vor dem Einsitz begonnen. Wir treffen uns ungefähr alle 4-5 Monate zu einem Austausch, auch unterstützt durch die Gesellschaft Schweiz UNO, die dort zivilgesellschaftsseitig die Koordination übernimmt, zu einem solchen Austausch, wo wir dann eben auch einen Rückblick und Ausblick geben auf die aktuellen Geschäfte und dann wirklich ausgezeichnete Feedbacks, die nützlich sind für unsere Arbeit, bekommen. Also ein Beispiel dann aus diesem regelmäßigen Dialog heraus ist eine Untergruppe entstanden, die sich speziell für Myanmar interessiert, auch ein Land mit ganz großen Schwierigkeiten im Bereich Frieden und Sicherheit. Und diese Unterarbeitsgruppe, das sind 4, 5, 6 zivilgesellschaftliche Organisationen, die dort auch tätig sind und die sich besonders interessieren. Diese Unterarbeitsgruppe, die hat sich, glaube ich, jetzt schon 6, 7 Mal getroffen und wo wir dann auch dabei sind und von diesem Know-how profitieren können.
Mega cool, dass das so funktioniert, jetzt wirklich auch aus der Praxis. Jetzt habe ich die Zivilbevölkerung reingebracht, das wäre jetzt meine Aufgabe gewesen als Gesellschaft Schweiz UNO. Ich spreche jetzt aber nicht ab, sondern hätte noch eine Frage aus dem Nähkästchen. Also ob du aus dem Nähkästchen plaudern könntest, du hast vorher gesagt, lobbyieren ist sehr wichtig oder Netzwerken, dass man so oft Sachen auf die Agenda setzen kann. Hat die Schweiz da Verbündete, nehme ich an, im UNO-Sicherheitsrat? Und wenn ja, wer? Kannst du uns das sagen?
Das ist eine gute Frage, ja. Es ist, kommt ein bisschen auf die Dossiers drauf an. Ich glaube, uns kommt entgegen, dass wir jetzt nicht automatisch einem bestimmten Block zugeordnet werden oder die Neutralität in dem Sinn, die hilft uns hier. Auch, dass wir in diesem Fall jetzt, dass wir nicht Mitglied sind der EU, das macht uns in dem Sinn, oder das wirkt auch für die anderen Länder so, als seien wir dort nicht Teil eines bestimmten Settings, und dadurch können wir in bestimmten Fällen auch Brücken schlagen im Sicherheitsrat, um verbindende Elemente zu suchen und um den Konsens auch zu fördern. Dazu würde ich sagen, ist eine variable Geometrie mit den, im Jargon wieder, man spricht von like-minded states, das sind also die Länder, die eine ähnliche Ausrichtung haben in bestimmten Dossiers. Aber das ist eben variabel auch von einem Dossier zum anderen, und dort sind wir ein bisschen agiler als andere Länder.
Das macht Sinn. Wie viel Macht haben wir als nicht ständiges Mitglied überhaupt? Du hast die Vetorechte erwähnt.
Ja, man kann, also formell gesehen haben wir eine Stimme von 15 Stimmen. Wir haben kein Vetorecht. Es ist zwingend nötig, auch für die Vetomächte, wenn sie etwas, das sie möchten, durchbringen wollen im Sicherheitsrat, müssen sie eben eine genügende Anzahl nicht ständiger Mitglieder on board holen. Sie müssen sie überzeugen. Das gibt einem ein gewisses Gewicht. Und es kommt dann darauf auch an, wie gut man diese Karten spielt, wie agil auch das Personal ist, das ist sehr entscheidend, oder? Es ist sicher nützlich, wenn man gut geschulte, erfahrene Diplomaten hat, die das Know-how haben, die das Metier kennen. Das ist auch, also wir haben es ja schon länger jetzt beobachtet, bevor wir Einsitz genommen haben. Einige Länder machen das besser, andere etwas weniger gut. Gewisse Länder sind auf sehr spezifische Kontexte fokussiert und kümmern sich eigentlich nur um das, und den Rest ist ihnen wurscht. Wir versuchen breit zu fahren. Wir haben auch ein sehr gutes Netzwerk, ein sehr gutes Außennetz von diplomatischen Vertretungen. Oder wir sind zwar ein kleines, mittelgroßes Land, aber wir haben in rund 100 Ländern haben wir eigene diplomatische Vertretungen, und das hilft uns, weil wir in vielen dieser Konfliktsituationen sind wir selber vor Ort mit verschiedenen Instrumenten unserer Außenpolitik und haben unsere eigenen Quellen, und wir können die Situation selber beurteilen, und das können andere Länder in unserer Größenordnung können das nicht unbedingt, die sind dann auf Drittinformationen angewiesen.
Und Stichwort Kosten-Nutzen. Das ist vielleicht ein wenig kritisch. Was sagst du dazu? Jetzt in der Hälfte.
Ja, also das ist sicher eines der größeren Vorhaben jetzt außenpolitischer Natur der letzten Jahre. Natürlich von der Größenordnung auch wiederum nicht vergleichbar mit dem Europa-Dossier, das noch viel wichtiger und zentraler ist, aber jetzt so im UNO-Bereich sicher das wichtigste Vorhaben seit dem Beitritt als Vollmitglied 2002. Dafür sind natürlich zusätzliche Ressourcen notwendig. Auch hier, wir haben uns ausgetauscht mit unseren vergleichbaren Ländern, die vor uns im Sicherheitsrat waren, was dafür nötig war. Und man hat Verschiedenes gesehen. Also es war klar, dass wir unsere Vertretung in New York etwas verstärken mussten. Auch hier in Bern haben wir etwas verstärkt, aber jetzt, wenn wir beispielsweise mit den Holländern verglichen haben, die haben 30 zusätzliche Leute auf ihre Mission in New York gebracht, wir haben 10 zusätzliche Leute auf die Mission in New York gebracht, also wenn man da einen Ferrari hat und einen Peugeot, haben wir, glaube ich, irgendeinen Seat oder so, kleine Werbung, ich habe selber einen Seat, also etwas Moderates, aber dass uns die Kraft eben geben soll. Wir haben dann auch die Kosten durchgerechnet. Der größte Teil der Kosten wurden intern kompensiert im EDA und Zusatzkosten in dem Sinn, das ist rund 5 Millionen Franken. Das war auch transparent immer, das wurde auch so kommuniziert. Jetzt auch wenn wir vergleichen mit anderen größeren außenpolitischen Vorhaben vor einigen Jahren, hatte die Schweiz die Präsidentschaft der OSZE inne und das war vom Budget her, glaube ich, etwa sechsmal mehr gekostet als jetzt dieser Einsitz im Sicherheitsrat. Also für uns, ich würde sagen, die Rechnung stimmt. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber ich glaube, es ist auch eine längerfristige Investition, auch für das ganze Außendepartement und nicht nur unser Departement, weil es wirken ja auch andere Akteure in der Bundesverwaltung mit. Es ist auch eine Fitnesskur, wenn man wirklich in den kürzesten Fristen muss man eine Position haben, muss man sich äußern in New York. Das ist etwas, was nicht immer in unserer Natur als Schweiz liegt. Vielleicht lieber zuerst mal abwarten und dann etwas sagen. Und hier müssen wir eigentlich ständig schnell reagieren können.
Wir hatten jetzt die Ziele, die Vorteile. Was für Risiken birgt dieses Mandat für die Schweiz?
Ja, es gibt natürlich wie überall, wenn man in einer Leitungsrolle ist und es ist eine Art Leitungsrolle oder man ist gewählt und man ist ein bisschen mehr exponiert. Also man wird auch sichtbarer. Also eben es ist gleichzeitig eben auch sichtbarer, was die Schweiz jetzt zu einem Dossier entscheidet, wo sie vielleicht normalerweise auch eine Position hat, weil die Schweiz hat zu allem eigentlich eine außenpolitische Position, aber sie wird vielleicht nicht so nach außen kommuniziert normalerweise oder nur wenn man das muss, wenn es eine Presseanfrage gibt oder wenn es eine Anfrage im Parlament gibt, dann gibt man Auskunft. Hier im Sicherheitsrat kann eigentlich jeder, weil die meisten der Sitzungen in New York, die sind öffentlich, die kann man per Livestream mitverfolgen und man kann nachlesen, die Schweiz hat zum Sudan X gestimmt und zu Mali hat sie Y gestimmt und zu einem anderen Dossier hat sie Z gestimmt und das können alle nachlesen. Jetzt, ich glaube, das ist außenpolitisch, war das nicht ein Challenge, weil unsere Positionen eigentlich bekannt waren und man wusste auch in New York, bei den anderen Ländern, für was die Schweiz einsteht. Es ist vielleicht eher ungewohnt, würde ich sagen, im innenpolitischen Kontext, oder?
Ja, genau. Stichwort Neutralität, oder? Ich glaube, das war ein viel diskutiertes Thema. Kannst du uns das nochmals erläutern, wie sich das mit der Neutralität verträgt tatsächlich?
Genau, das war eigentlich von Anfang an einer der größten Diskussionspunkte, als 2007, 2008 die Diskussion eben über eine mögliche Mitgliedschaft im Sicherheitsrat begonnen hat. Und deswegen hat der Bundesrat auch sehr früh in der Diskussion dann auch zwei Berichte verfasst, wo das durch unsere völkerrechtlichen Kollegen auch vertieft geprüft wurde. Und dort kam eigentlich klar heraus, die Neutralität, oder die besteht eigentlich aus zwei Elementen: Neutralitätsrecht, das ist der Kern, und dann die Neutralitätspolitik, die ist dann die darum herum. Von neutralitätsrechtlich hat das null Auswirkungen, denn Neutralitätsrecht, das ist eigentlich nur in Anführungszeichen, ob man in einem bewaffneten Konflikt der einen Seite oder der anderen Seite, dass man die nicht bevorteilen darf mit Waffenlieferungen. Jetzt sehr vereinfacht gesagt, das ist durch die Beschlüsse des Sicherheitsrats nicht tangiert, oder der Sicherheitsrat, der liefert nicht der einen Seite Waffen oder sowas. Neutralitätspolitisch, auch das wurde untersucht, und eben, man hat festgestellt, die Schweiz nimmt ja sowieso eigentlich zu allen Themen immer Bezug, auch, also Stellung meine ich, und das ist eben von dem her auch nicht anders, ob man im Sicherheitsrat drin ist oder nicht. Wir haben auch fundiert, auch es gab auch Hearings im Parlament zu dieser Frage, auch mit Vertretern anderer neutralen Staaten. Also vor uns hat Österreich hat 4-5 Mal Einsitz genommen schon, auch Malta im Moment mit uns auch schon mehrfach dabei. Natürlich, es gibt ganz verschiedene andere Staaten, nicht alle haben dasselbe Neutralitätsverständnis wie wir, aber es gibt eine ganze Reihe anderer neutraler Staaten, die schon vor uns im Sicherheitsrat waren, und alle haben bestätigt, dass sie aufgrund dieser Rolle jetzt nicht in irgendwelche Probleme hineingekommen sind.
Wunderbar. Ich bleibe noch ein wenig beim Thema Macht. Du hast die Präsidentschaft erwähnt, die wir zweimal im Gesamten jetzt während dieser 2 Jahre innehaben werden, und zwar wieder im Oktober 2024. Wie bewertest du den Zeitpunkt jetzt gegen Ende dieses Mandates? Können wir davon profitieren, dass wir jetzt schon Erfahrungen haben, denke ich, oder gibt es da noch etwas hinzuzufügen?
Ja, ich würde sagen, wir haben Glück, oder das ist ein Zufall des Alphabets. Einige haben das Pech in Anführungszeichen, dass sie schon im ersten Monat, wenn sie neu Einsitz nehmen, haben sie die Präsidentschaft, wissen noch gar nicht richtig, wie es läuft. Oder das war gut, auch beim ersten Mal nach 5 Monaten wussten wir so, wie der Hase läuft. Und jetzt haben wir noch eine zweite Chance, das haben auch nicht alle, oder weil es gibt 24 Monate und 15 Ratsmitglieder, also es kommen nicht alle zweimal dran. Und so jetzt gegen Ende des zweiten Jahres, das lässt uns auch Zeit, um eben gewisse Initiativen jetzt noch vorzubereiten. Das haben wir auch beim ersten Mal im Mai letztes Jahr festgestellt, es ist viel Arbeit dahinter, und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, weil es ist, ich würde nicht sagen, es ist der Höhepunkt, es gab verschiedene Höhepunkte, aber es ist sicher ein schöner Moment, und es lässt uns auch noch Zeit, falls wir etwas in der Präsidentschaft geplant haben, aber es kann auch immer sein, dass es nicht klappt, weil eben ein neuer Konflikt ausbricht oder so und man eine Sitzung verschieben muss, dann haben wir immer noch 2 Monate nachher, um eine Initiative zu Ende zu bringen.
Ja, das ist schon in der Zukunft. Ich bin jetzt auch in der Zukunft angelangt, und zwar wie sieht es mit der Struktur des Rates aus? Wir haben uns das ja auch ein wenig zum Ziel genommen, diese Struktur ein wenig zu effizienter zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Konkret wären beispielsweise auch weitere ständige Mitglieder, also es ist jetzt sehr weit gedacht, denkbar, oder gar eine Abschaffung des Vetorechts, mal außen vor gelassen, ob das dann wirklich umsetzbar ist, aber was sagst du dazu?
Ja, also wir merken das ja jeden Tag im Sicherheitsrat, oder dieses Konstrukt, das ist jetzt 80 Jahre alt, das ist nicht ideal. Wenn man das auf dem Reißbrett neu entwerfen würde, würde man es wahrscheinlich nicht so entwerfen. Das Problem ist, oder es ist sehr schwierig zu reformieren. Warum ist das so? Die Gründermächte, also als die UNO kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, das waren damals erst etwa 50 Länder, das war noch vor der Entkolonialisierung, da haben natürlich das Vetorecht haben die meisten Länder auch nicht gut gefunden, aber die 5 Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg haben gesagt, wir stimmen der Gründung der UNO nur zu, wenn wir dieses Vetorecht haben. Und sie haben auch dafür gesorgt, dass in der UNO-Charta, also der Verfassung der UNO, ein Artikel drinsteht, dass es für eine Änderung der UNO-Charta, wo eben dieses Vetorecht verbrieft ist, wenn man die Charta ändern will, dann braucht es eine qualifizierte Mehrheit der Generalversammlung, also etwa 130 Länder müssen dem zustimmen. Das wäre wahrscheinlich noch möglich, oder? Die meisten Länder finden weiterhin das Veto nicht das Gelbe vom Ei. Aber es steht eben in der Charta auch drin, dass die 5 aktuellen Inhaber des Vetorechts diese Änderung der Charta ratifizieren müssten. Sprich, sie haben ein eigenes Vetorecht zu ihrem Vetorecht und sie sind, wie Sie sich denken können, nicht daran interessiert, dieses Privileg aufzugeben. Drum sind leider stecken diese Diskussionen um die Reform des Vetorechts ein, die drehen sich im Kreis. Aber es gibt trotzdem Dinge, die man verbessern kann. Oder die Schweiz hat als Beispiel vor einigen Jahren zusammen mit 25 anderen Ländern einen sogenannten Verhaltenskodex ins Leben gerufen, der darauf abzielt, dass man das Vetorecht eben nicht einsetzt, also eine freiwillige Verpflichtung, das Vetorecht oder im Sicherheitsrat nicht gegen Resolutionen zu stimmen, welche zum Ziel haben, schwerwiegende Verletzungen des Völkerrechts, Genozide, Crimes against Humanity, also Gräueltaten in solchen Fällen, dass man nicht gegen Resolutionen des Sicherheitsrats stimmt. Inzwischen haben sich etwa 130 Länder dieser Verpflichtung, also eine freiwillige Verpflichtung angeschlossen, auch 2 Vetomächte, Frankreich und das Vereinigte Königreich. Die beide Länder haben übrigens seit über 30 Jahren kein Veto mehr in den Ring geworfen. Aber die USA, China und Russland, das sind eigentlich die 3 Länder, die das Veto regelmäßig brauchen. Die haben sich dem nicht angeschlossen. Also es ist etwas, das uns wichtig ist. Wir finden das Veto nicht eine gute Sache, aber es ist ein Fakt und wird es wahrscheinlich für längere Zeit auch bleiben.
Ja, das klingt so wie erwartet. Jetzt gehen wir nicht so weit in die Zukunft. Im Januar 25, ja, wäre dann nächstes Jahr oder dann auch später. Wie geht es weiter nach dem Einsitz? Wissen wir schon, was für Lehren wir daraus gezogen haben oder was wir für Perspektiven anstreben?
Danke für die Frage, das ist ein guter Punkt, oder? Für uns betten sich diese 2 Jahre eigentlich wirklich ein in eine Kontinuität, auch eben bei diesen Prioritäten, die wir uns vorgenommen haben. Das sind Dinge, die waren uns schon vor dem Einsitz in den Sicherheitsrat wichtig und werden auch nachher wichtig bleiben. Wir haben dann einfach jetzt dieses 2-jährige Fenster, um noch zusätzlich in einem Gremium daran zu arbeiten. Aber wir möchten diese Dinge auch weitertragen. Wir haben auch weitere Mandate, die wir anstreben im UNO-System, nicht im Sicherheitsrat, aber wir möchten gerne in den Jahren 25, 26, 27 wieder Mitglied im UNO-Menschenrechtsrat werden. Da waren wir schon mehrmals, hatten wir einen Sitz. Und wir streben auch ein Mandat im Wirtschafts- und Sozialrat der UNO an, dem sogenannten ECOSOC. Auch das sind dann Vektoren, wo wir in bestimmten Bereichen diese Themen weiter bespielen möchten und vorwärts bringen möchten, auch in der UNO, aber auch außerhalb der UNO. Wir haben auch seitens des Parlaments den Auftrag, durften einen Zwischenbericht schreiben nach einem Jahr, der ist öffentlich, findet sich auch auf unserer Webseite zum ersten Jahr von unserem Einsitz. Und wir werden am Schluss einen Schlussbericht machen zuhanden des Parlaments, wo wir eben auch die Lehren den Nutzen auch noch schärfer herausarbeiten werden. Und wir werden sicher auch einen internen Bericht bei uns machen oder für ein allfälliges nächstes Mandat, dass wir darauf aufbauen können. Und dann versuchen wir natürlich auch das ganze Personal, das jetzt involviert war, dass wir dieses Know-how auch weiterverwenden können in Zukunft.
Darf ich frech vorschlagen, dass wir ein Debriefing mit der Zivilbevölkerung machen?
Machen wir sehr gerne.
Ja, wunderbar. Jetzt bleibt mir im Moment eigentlich nur noch die Frage, was sich Interessierte am besten informieren können über das aktuelle Geschehen im Rat. Gibt es da eine Homepage, nehme ich an?
Ja, also ich würde eigentlich zwei oder drei Vorschläge dort machen. Das eine ist ein bisschen Eigenwerbung seitens des EDA. Wir haben zwei spezifische Homepages. Eine ist eigentlich unser Slogan, er ist jetzt nicht mehr hier eingeblendet, er war am Anfang kurz eingeblendet. Wir haben uns auch einen Slogan gegeben für unseren Einsitz im Sicherheitsrat: A Plus for Peace, und das ist so ein Wortspiel auch mit dem Plus aus dem Schweizer Kreuz. Und wenn man www.aplusforpeace.ch tippt, dann gibt es eine eigene Webseite, wo alle unsere Statements im Sicherheitsrat drauf sind und Aktualitäten. Also das ist eigentlich das, was die Schweiz macht im Sicherheitsrat. Wir haben auf der allgemeinen Webseite des EDA, wenn man eda.admin.ch und dann Sicherheitsrat eingibt, gibt es auch eine Seite zum Sicherheitsrat. Dort haben wir einen News-Ticker, wo wir so die wichtigsten Beschlüsse, zwei, drei pro Woche, die wichtigsten Sitzungen herausgreifen und etwas Kontext geben. Das ist eine gute Informationsquelle, und sonst unabhängig von uns die UNO selber. Wenn man das googelt, Sicherheitsrat, also Security Council, UN, dann kommt man auf die Webseite des Sicherheitsrats, wo man alle Sitzungen des Sicherheitsrats, die öffentlich sind, das sind die meisten, kann man eben live streamen. Das ist auch interessant, mal so eine Sitzung zu schauen, auch zu schauen, wie drückt sich die Schweiz aus, was sagt sie, was sagen die anderen Länder. Und dann gibt es auch so Kurzprotokolle zu den Sitzungen, die die UNO vorbereitet. Und dann vielleicht noch für die ganz Interessierten, die Spezialisten, gibt es noch eine sehr gute englischsprachige NGO in New York, die heißt Security Council Report. Die machen Hintergrundberichte zum Geschehen im Sicherheitsrat, sehr aktuell und sehr lesenswert für die Spezialisten.
Interessiert mich, wie sind Sie zu Ihrer Position gekommen, die Sie jetzt innehaben? Und die Jungen vielleicht unter uns, also nicht, dass ich Ihnen diese Position streitig machen möchte, aber ich finde das immer spannend, und ich glaube, das ist auch ein Feld, wo wir uns nicht alle Tage bewegen.
Ja, also ich bin seit etwa 20 Jahren jetzt im EDA dabei. Vorher war ich im SECO tätig, und noch vorher war ich ursprünglich Lehrer und habe mich immer aber interessiert für das Internationale, vielleicht auch ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Vater war Ingenieur und hat viele Jahre im Ausland gelebt und gearbeitet, und so hat mich das immer interessiert, und so bin ich dann eben zur Diplomatie gekommen. Und wie Sie vielleicht wissen, oder nicht nur im Schweizer diplomatischen System, sondern auch in den meisten anderen Ländern ist das so, gibt es diese Rotationen, dass man dann üblicherweise einen Job während 4 Jahren macht und dann auch an einen anderen Einsatzort kommt, meistens, in den meisten Fällen im Ausland, zwischendurch auch wieder in Bern, das ist sehr wichtig, oder etwa vielleicht ein Drittel oder ein Viertel der Schweizer Diplomaten sind in Bern, und der Rest ist auf einer Schweizer Vertretung, also auf den rund 100 Ländern, wo die Schweiz präsent ist. Und ich war in meiner bisherigen Laufbahn am Anfang, noch während der diplomatischen Ausbildung, war ich unter anderem war ich ein Jahr in Tansania und dann später in Thailand, konnte dort damals helfen, die Botschaft der Schweiz in Myanmar zu eröffnen, damals in einer Zeit, wo es etwas besser aussah in diesem Land und Aung San Suu Kyi wieder aus dem Gefängnis entlassen worden war, eine sehr spannende Zeit. Danach, bevor ich hier nach Bern kam für die aktuelle Rolle, war ich in Neuseeland tätig. Das tönt jetzt, wie wenn das sehr weit weg ist, aber das war eigentlich aus meiner Sicht ein sehr nützlicher Abstecher dorthin, der nicht ganz zufällig war, weil Neuseeland war 2015, 2016 hatte Neuseeland einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat und man hat mich dann auch freigestellt. Das war eine Zusammenarbeit mit Neuseeland. Ich konnte dann im neuseeländischen Außenministerium, die ja sehr ähnliche Positionen auch vertreten wie die Schweiz in den meisten Fällen. Wir sind sehr gleichgesinnt, ein Land mit ähnlicher außenpolitischer Ausrichtung, ähnlicher Größe, schönen Bergen, schönen Seen, nur die Jahre haben sie nicht. Dort konnte ich im neuseeländischen Team, im Sicherheitsratsteam mitarbeiten und dann von dieser Rolle her war es dann naheliegend, dass ich eben in der Equipe der Schweiz für den Sicherheitsrat eben dann die aktuelle Rolle dann übernehmen konnte. Aber es ist immer ein bisschen Zufall in der Diplomatie, wo man landet. Es ist nicht immer sehr vorher planbar, wo man hinkommt. Und jetzt auch nächstes Jahr ist es dann bei mir auch wieder so weit, dass ich mich auch wieder bewerbe intern für einen nächsten Posten dann im Ausland.
Ja. In welche Richtung würden Sie am liebsten gehen?
Also beruflich ist wirklich, aus meiner Erfahrung bisher, ist alles eigentlich interessant im Moment. Es kommt auch immer auf die Familiensituation drauf an. Und jetzt, meine Töchter sind hier in der Schule und ich möchte halt irgendwie schauen, dass sie vom Schulsystem Anschluss finden. Und das ist im Moment mein Kriterium. In ein paar Jahren sieht es dann vielleicht auch wieder anders aus.
Dann frage ich jetzt nicht, wohin Ihre Töchter am liebsten gehen würden.
Also am liebsten würden sie in Bern bleiben.
Das verstehe ich. Bern ist schön, absolut. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine abgedroschene Frage, aber wie sieht... Also mein Partner hat gesagt, ich soll die Frage nicht stellen. Stell es jetzt trotzdem. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Sie kommen am Morgen ins Büro und dann?
Ja, wir haben jetzt für den Sicherheitsrat, haben wir eigentlich fast jeden Tag, nicht ganz jeden Tag, haben wir ein sogenanntes Morgenbriefing, wo wir das ganze Team zusammen haben und dann auch mit live zugeschaltet, auch den anderen Diensten der Bundesverwaltung, wo wir die nächsten 24, 48 Stunden durchgehen. Für was brauchen wir bis wann, welche Entscheide, welche Statements müssen vorbereitet werden. Es ist also eine Arbeitsplanung. Dann eben meistens auch am Vormittag verarbeiten wir die Inputs, die aus New York gekommen sind, aber auch aus dem restlichen Außennetz. Dann ein typischer Arbeitstag ist dann um die Mittagszeit, da geht es dann um die Wurst, weil dann die Vormittagssitzungen in New York stattfinden mit 6 Stunden Verspätung. Das heißt, bei uns bis 14 Uhr müssen wir die Instruktionen für die Vormittagssitzungen losschicken. Und dann am Nachmittag haben wir eine zweite Deadline für die Instruktionen vom Nachmittag. Das ist so der grobe Raster.
Schon kein gewöhnlicher Arbeitstag. Das hat sich jetzt noch gelohnt, finde ich. Die letzte Frage oder meine letzte Frage, wird sich die Schweiz wieder bewerben?
Das wird in den Händen des Bundesrats liegen. Ich würde sagen, es gibt viele gute Gründe, warum wir das tun könnten. Die Erfahrung bisher würde eigentlich auch dafür sprechen, würde ich sagen. Aber es wird dann sicher Teil unserer Analyse am Schluss sein. Üblicherweise ein Land in der Größenordnung der Schweiz oder jetzt vergleichbare Länder, vielleicht wie Schweden oder Österreich, die bewerben sich alle 15 bis 20 Jahre. Deutschland bewirbt sich alle 6 Jahre. Sie haben einen größeren Anspruch. Sie wären ja am liebsten ein permanentes Mitglied. Also, aber ich würde sagen, die Länder jetzt ein bisschen in unserer Kategorie, die streben ein solches Mandat alle 15, 20 Jahre an. Also etwa einmal in der, vielleicht ein bis zweimal in der Lifetime eines Diplomaten, von dem er schon eine ziemlich einzigartige Erfahrung.
Ja, eine einzigartige Erfahrung war es auch für uns. Vielen Dank schon mal im Namen der GSUN, der Gesellschaft Schweiz UNO. Dann übergebe ich wieder an dich, Tom.
Ja, auch von meiner Seite ein riesiges Merci für dieses in meinen Augen wirklich enorm spannende Gespräch. Ich hoffe, auch Sie im Publikum teilen diese Einschätzung. Ich bin dann sehr gespannt auf Ihre Rückmeldungen, aber Herr Milan, Frau Puricelli, wirklich ein ganz, ganz grosses Merci für diese interessanten Einblicke. Herzlichen Dank. Demokratie.